Deutschlandfunk. Streitkultur.
Weniger Autos, weniger Plastik, weniger Fleisch überhaupt, weniger von allem. In der Debatte um den Klimaschutz geht es gerade um zwei große Themen: Verzicht und Verbote.
Fliegen wir gerade unsere Klima kaputt?
Fakt ist, dass die Flüge zu 2-3% zum Klimawandel beitragen. Das ist aber eine totale Verniedlichung, ganz ehrlich.
Flugscham.
Momentan will ja jeder und jede beim Ökospiel dabei sein.
Was können wir denn ändern? Weniger kaufen. So.
Das haben wir jetzt dreimal gesagt. Ja. Ich hoffe, es hat sich in die Hirne gehämmert.
Ich war so unfassbar schockiert, was für ein großer Einfluss, was für eine große Schädigung durch die Massentierhaltung eigentlich ausgeht. Und bin dann eigentlich von den einen auf den anderen Moment vegan geworden.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo hinfliegen würden, nach Frankreich oder, keine Ahnung, nach Portugal, dann würden wir wahnsinnig viel CO2 verbrauchen.
Aber das Klima ist doch nicht gerettet, nur weil ich keine Plastiktüte nehme.
Meine Perspektive geht immer dahin zu fragen, wo sind eigentlich die großen strukturellen Ansatzpunkte. Die Problematik des Klimathemas ist leider so, dass es gar nicht so ganz einfache Lösungen gibt.
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Seit Monaten ist das Thema, wie der Einzelne seinen Lebensstil so verändern kann, dass er seinen ökologischen Fußabdruck verkleinert. Die Generation der Eltern und Großeltern, also wir, sagt Greta Thunberg, hat schließlich die Welt kaputt gemacht. Ist es also nicht angemessen, dass wir uns schämen und versuchen, weniger zu fliegen, weniger Plastik zu verbrauchen? Darüber streiten wir heute mit Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und mit dem Ökonomen Joachim Weimann von der Uni Magdeburg. Ich muss bei mir selber anfangen, wenn es um den Klimawandel geht. Joachim Weimann, richtig?
Wenn wir CO2 vermeiden, dann sollten wir das stets dort tun, wo die Kosten der Vermeidung am niedrigsten sind, weil wenn wir dieses Prinzip der Kosteneffizienz missachten, bedeutet das ganz einfach, dass wir weniger Klimaschutz für das bekommen, was wir investieren, als wir bekommen könnten, wenn wir es denn kosteneffizient machen würden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man diese Art von Klimapolitik, nämlich kosteneffiziente Klimapolitik, nur hinbekommt, wenn man kluge kollektive Entscheidungen trifft, das heißt die richtigen politischen Instrumente einsetzt. Das sind im Wesentlichen entweder eine CO2-Steuer oder der Emissionshandel. Die bewirken nämlich, dass wir in der Tat einen effizienten, kosteneffizienten Klimaschutz bekommen. Das funktioniert aber gerade nicht, wenn wir Klimaschutz dadurch machen wollen, dass wir jedem ein schlechtes Gewissen einreden, der irgendetwas tut, was CO2 emittiert.
Volker Quaschning, der Einzelne muss bei sich selber anfangen beim Klimawandel. Was sagen Sie?
Wir wissen, dass wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren klimaneutral werden müssen, also gar keine Kohle, kein Erdgas, kein Erdöl mehr emittieren wollen oder dürfen, wenn wir das Ziel 1,5 Grad Erwärmung einhalten wollen. Und deswegen brauchen wir einfach diesen radikalen Rückgang. Ich habe noch kein ökonomisches Konzept gesehen, mit dem es gelingen kann, in 15 Jahren klimaneutral zu werden. Wenn man das über Incentives machen will, dann muss das Ganze am Ende so teuer sein, dass das auch irgendwie nicht funktionieren wird. Wir haben so wenig Zeit und deswegen kommen wir an Regeln einfach nicht mehr vorbei. Und damit diese Regeln akzeptiert werden, ist es auch wichtig, dass verschiedene Leute auch rechtzeitig einsteigen und auch hier vielleicht als Vorbild vorangehen. Und da kann jeder Einzelne sehr viel tun. Und gerade wenn wir über Ökonomie reden, sind Verhaltensänderungen die preiswertesten Art und Weise, was man machen kann. Das heißt, wenn ich nicht mehr in den Urlaub fliege, sondern mir ein schönes Urlaubsziel aussuche, was ich, was weiß ich, mit der Fahrrad oder mit der Bahn erreichen kann, spart man unheimlich viel CO2 ein und spart am Ende sogar noch Geld. Wenn ich das Steak auf dem Teller liegen lasse und stattdessen eine vegetarische Alternative suche, habe ich auch Kosteneinsparungen. Also insofern hat man hier auch Vorteile und deswegen brauchen wir eine Kombination. Natürlich brauchen wir wirtschaftliche Anreize, aber wir brauchen aufgrund der Kürze der Zeit auch ganz klare Regeln und vor allen Dingen auch dann von den Einzelnen hier Aktionen, dass etwas passiert.
Sie haben gerade schon auf Verzicht aufs Fliegen angespielt. Herr Weimann, da sind wir bei einem Ihrer Lieblingsthemen. Wir haben darüber auch schon mal diskutiert und damals haben Sie gesagt, dass der Einzelne jetzt auf Flüge verzichtet, zum Beispiel innerhalb Europas, das bringt überhaupt nichts. Warum nicht?
Ja gut, da müssten wir jetzt über den Emissionshandel reden, weil die Flüge in Europa, die sind im Emissionshandel integriert. Das heißt, der Emissionshandel sorgt dafür, dass wenn ich in Europa fliege und dadurch CO2 emittiere, an irgendeiner anderen Stelle genau dieses CO2 eingespart werden muss. Und die Kosten dafür muss ich tragen, weil die Kosten dafür sind im Flugpreis integriert. Wenn wir viel tun müssen, was müssen wir dann tun? Und sollen wir uns dann darauf verlassen, dass wir Regeln durchsetzen können, die jedem vorschreiben, was er zu tun hat, und dürfen uns darauf verlassen, dass das dann Regeln sind, die vernünftig sind und die dann jeder auch befolgt? Oder sollen wir alle dadurch zwingen, dass wir soziale Normen integrieren und jeder, der dagegen verstößt, der wird sanktioniert? Oder wie soll das alles funktionieren? Die Politik, die Herr Quaschning befürwortet, die gibt es seit mittlerweile 25 Jahren mindestens. Und wir können uns angucken, was dabei rausgekommen ist. Da ist nicht viel mehr rausgekommen. Wenn ich mir die Ergebnisse der Energiewende in Deutschland anschaue, Einsatz von Photovoltaik, ein Lieblingsthema von Herrn Quaschning, dann stelle ich eben fest, dass wir insgesamt nur eine marginale Einsparung im Energiesektor von CO2 haben. Das waren 32 Millionen Tonnen weniger, das ist ein Klacks. Weil die Erneuerbaren, die wir so wunderbar gefördert haben und von denen wir immer behauptet haben, das sei der einzige Weg, sich als völlig ineffektiv und vor allen Dingen ineffizient herausgestellt haben. Mit Photovoltaik eine Tonne CO2 einzusparen, kostet rund 400 Euro. Jede Tonne. Das heißt, wenn Sie jemand davon überzeugt haben, dass er ein guter Klimaschützer ist, wenn er sich eine Solaranlage auf das Dach baut, dann müssen Sie ihm leider sagen, nein, das bist du nicht. Weil wenn du es vernünftig gemacht hättest, dann hättest du jetzt 16-fache Menge an CO2 einsparen können.
Ja, da will ich gleich mal einhaken. Also da sind ein paar Sachen dabei, die den Stand der Wissenschaft von, sage ich mal, vor 10 Jahren vielleicht widerspiegeln. Die Preise für Photovoltaik sind komplett überholt. Sie sagen, mit erneuerbaren Energien geht es nicht. Ich weiß, habe keine technische Lösung von Ihnen gehört, was Sie stattdessen machen wollen, wie Sie stattdessen klimaneutral werden wollen. Und Sie kommen mit alten Zahlen für die Photovoltaik, dass das alles viel zu teuer ist, die wir gesehen haben bei neuen Anlagen, so nicht mehr stimmen.
Im Grunde genommen gehen Sie jetzt ins Detail und reden über zwei politische Maßnahmen. Die beiden politischen Maßnahmen sind Photovoltaik fördern, das auf nationaler Ebene, oder auf internationaler Ebene einen Emissionshandel anschieben, der aus Sicht von Ihnen, Herr Weimann, effektiver wäre. Beides führt aber sehr schnell in eine politische Diskussion. Wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen und müssen sagen, ist nicht jedes Gramm CO2, das vermieden wird durch individuelle Maßnahmen, dann eines, was durch politischen Handel überhaupt gar nicht mehr weggehandelt werden muss. Also müssen wir nicht doch noch einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, wir müssen dem Einzelnen erleichtern, auf Sachen zu verzichten.
Also wir können die Diskussion nur dann sinnvoll führen, wenn wir uns über die Instrumente und die Wirkung der Instrumente, die wir einsetzen, Klarheit verschaffen. Und das kann man. Und wenn Sie jetzt einfach die CO2-Reduktion anschauen, die wir in Deutschland mit dem EEG und damit mit der Photovoltaik erreicht haben, und das muss man dann einfach doch zur Kenntnis nehmen und muss sich fragen, okay, welches Instrument hat sich denn jetzt bewährt? Das ist die entscheidende Frage, die wir stellen müssen und nicht die Frage, ob es etwas bringt, wenn wir jetzt den Leuten Flugscham beibringen und sie zu veganem Essen drängen oder was auch immer. Das alles wird nicht funktionieren.
Lass mal Herr Quaschnick mal antworten. Individuelle Maßnahmen, nicht politische Maßnahmen, die eine politische Maßnahme gegen die andere Maßnahme. Individuell weniger fliegen, weniger Fleisch essen. Warum kann das funktionieren? Wenn der Wurf doch so groß sein muss.
Der Wurf muss einfach groß sein. Das heißt, in 20 Jahren klimaneutral, das wird man nicht durch ein paar Zertifikate machen. Wir brauchen ja auch eine physikalische Lösung, wie wir klimaneutral werden können. Und dann gucken wir uns einfach die Bereiche an, nochmal zurück, wo Sie haben ja gesagt, Flugverkehr, nicht? Also der Flugverkehr verursacht ungefähr 10% des Klimafußabdrucks von Deutschland. Und wenn wir jetzt anfangen einzusparen und wir gehen auf der gleichen Seite davon aus, dass der Flugverkehr sich in den nächsten Jahren hier in Deutschland fast noch verdoppeln wird, dann sind wir irgendwie bei 20-30%. Wenn alle so viel fliegen, wird sich der Fußabdruck der Erde verdoppeln. Wir haben technisch keine Lösung, den Flugverkehr in den nächsten 20 Jahren klimaneutral zu machen. Man fabuliert über irgendwelche Wasserstoffflugzeuge. Das ist okay, aber das sehen wir in der Technik erst in 30, 40 Jahren. Bis dahin müssen wir schon lange klimaneutral sein. Und deswegen kann im Flugverkehr die Lösung einfach nur sein, weniger fliegen. Das ist das Ziel, jetzt irgendwo hinzufliegen oder einen schönen Urlaub mit der Familie zu verbringen. Und deswegen müssen wir hier einfach auch in diese Wertediskussion einsteigen. Können wir uns die Zukunft unserer Kinder zerstören, dass wir uns nochmal die Malediven anschauen, die durch diesen Flug dann am Ende absaufen werden? Und ich glaube, das ist auch ganz klar eine ethische Diskussion, die wir hier führen müssen.
Ich finde das eine sehr polemische Diskussion im Moment. Ich bin wirklich dafür, dass wir uns auf das beziehen und das wirklich diskutieren, wo es wissenschaftliche Evidenz gibt. Und für das, was ich eben gesagt habe, gibt es Evidenz. Die Zahlen sind frei verfügbar. Jeder kann sie sich anschauen. Und dann ist einfach die Aussage, wir können das nur mit Erneuerbaren machen, einfach nicht mehr haltbar. Und sie sagen, ja, komm, man kann überall Urlaub machen und so weiter. Ja, gut, okay. Aber offensichtlich ist es so, dass die Menschen es vorziehen, auch mal nach Mallorca zu fliegen oder auf die Kanaren, was beides in Europa liegt, um dort Urlaub zu machen. Und offensichtlich verschafft ihnen das einen höheren Vorteil, einen höheren Nutzen, als an die Ostsee zu fahren. Und wenn das so ist, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen. Das ist die Entscheidung der Menschen. Davon müssen wir ausgehen. Und wenn sie das nicht mehr dürfen, weil wir ihnen das verbieten, dann entstehen Kosten in Form des entgangenen Nutzens, den sie sonst gehabt hätten. Mal ganz von den ganzen Geschäftsreisen, die mit Flügen abgewickelt werden, abgesehen. Natürlich ist eine hochvernetzte Weltwirtschaft darauf angewiesen, dass wir funktionierende Verkehrswege haben, unter anderem auch das Flugzeug. Wenn Sie das alles wegmachen, dann haben Sie extreme Kosten. Wenn Sie anfangen, den Schiffsverkehr auf Segelschiffe umstellen zu wollen, wie das Frau Thunberg offenbar vorhat, dann bricht die Weltwirtschaft natürlich zusammen. Dann wird der internationale Handel zum Erliegen kommen, weitestgehend. Und welche Folgen das haben kann, das kann sich keiner von uns ausmalen. Die Kosten werden enorm. Wo können wir möglichst viel CO2 sparen, bei möglichst geringen Kosten? Und genau das macht der Emissionshandel. Dafür muss man den aber erstmal verstehen. Dieser Emissionshandel legt fest, wie viel CO2 wir noch emittieren dürfen im Emissionshandelssektor. Das ist eine feste Grenze, eine feste Mengenbegrenzung. Und die kann politisch gesteuert werden. Und der Emissionshandel ist offen für jede Mengenbegrenzung. Das heißt, egal wie ambitioniert ich mein Klimaziel wähle, das ist überhaupt nicht festgelegt im Emissionshandel, ich kann dieses Instrument anwenden. Leider habe ich nicht die Zeit, das im Einzelnen zu erklären. Aber das ist genau das Problem. Die Dinge sind so komplex, auch die ökonomischen Instrumente sind so komplex, dass man sich eben nicht in 30 Sekunden erklären kann. Und deswegen sind sie schwer vermittelbar. Das ist eines der großen Probleme.
Aber das ist ja vielleicht gerade der Punkt, warum viele Verbraucher kapitulieren und sagen, die ökonomischen Instrumente sind komplex. Ihre politische Durchsetzung ist noch viel komplexer und langwierig und muss auf internationaler Ebene stattfinden. Dann fangen wir doch lieber bei uns an. Herr Quaschning.
Aber wir haben doch den Emissionshandel in Europa, Frau Pfister. Es ist doch nicht so, dass wir bei null anfangen. Wir haben den Emissionshandel.
Wenn Sie jetzt vorschlagen, wir machen einen CO2-Handel oder Zertifikate, dass wir im Prinzip 2035, 40 in Europa auf null kommen und Sie setzen das dann auch politisch durch, dann bin ich komplett bei Ihnen. Aber ich glaube, dass genau dieses politische Durchsetzen aufgrund dieser Interessenslage der vielen Lobbyisten, die einfach auch versuchen, noch an alten Geschäftsmodellen festzuhalten, dass das einfach nicht funktioniert. Und was in dieser ganzen Rechnung nicht dabei sind die Klimafolgekosten. Nicht? Das Umweltbundesamt sagt, auch jede Tonne CO2, die wir emittieren, wird früher oder später 180 Euro an Klimaschäden tendenz stark steigen, verursachen. Und wenn wir einfach dann Zertifikate ausgeben mit 10, 20, 30 Euro, dann habe ich ja sozusagen indirekt die ganzen Klimafolgekosten, also eine Subvention. Das sind Kosten, die anfallen für die künftige Generation. Ich habe ein Zertifikat für 20 Euro. Es fallen dann nochmal 160 Euro an Klimafolgekosten an, die nicht gedeckt sind. Und deswegen ist dieses ganze System ein nicht gedeckter Check auf die künftigen Generationen.
Private Konsumentscheidungen, ist ja alte Ökonomenweisheit, schlägt sich früher oder später auf das Angebot nieder. Wenn immer mehr Verbraucher zeigen, und dann mache ich jetzt das nächste Fass auf, dass sie kein Plastik kaufen wollen, irgendwann reagieren die Supermärkte. Und wir sehen es ja jetzt schon. Ähnlich ist es bei der Nachfrage nach veganen Produkten. Also haben Verbraucher doch mit ihren individuellen Entscheidungen mehr Macht, als sie ihnen jetzt zuschreiben.
Selbstverständlich reagiert das Angebot auf die Nachfrage. Es wird doch immer andersherum argumentiert, aber bestimmt nicht. Selbstverständlich bestimmen die Verbraucher, was produziert wird. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir haben 2% Vegetarier in unserer Bevölkerung und der Anteil der Veganer ist nochmal davon ein Bruchteil. Also und es gibt jede Menge vegane Produkte. Also der Markt funktioniert wunderbar. Das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir die Instrumente, die wirklich sehr erfolgreich sind, und die Rechnung, die Herr Quaschning eben aufgemacht hat in Bezug auf den Emissionshandel, ist eben falsch. Es geht beim Emissionshandel nicht um Preise, das ist nur ein Mittel zum Zweck, es geht um Mengen. Und der Klimawandel hängt nicht davon ab, welches Preisschild auf einem Molekül klebt, sondern davon, wie viele Moleküle in die Luft gehen. Und die werden beschränkt durch den Emissionshandel. Lassen Sie mich in einer Minute erklären, warum ich glaube, dass wir diese kollektiven Instrumente brauchen, dass es nicht über Verhaltensänderung oder was auch immer funktionieren wird. Ich versuche das immer an einem sehr einfachen Beispiel klarzumachen. Stellen Sie sich vor, 10.000 Menschen möchten gerne ein Feuerwerk sehen. Und der Veranstalter sagt, okay, wir machen das auf freiwilliger Basis. Wir stellen überall Spendenboxen auf und da kann jeder was reinschmeißen. Dann wird das ein ziemlich mickriges Feuerwerk. Warum? Weil für jeden Einzelnen Folgendes gilt. Ob ich da ein paar Euro reinschmeiße oder nicht, das kostet mich zwar eine Menge, indem ich diese Euros, die da reinschmeiße, aber für das Feuerwerk, das wir nachher sehen, hat es überhaupt keine Wirkung. Mein Beitrag ist praktisch null. Aber er kostet mich sehr viel, also lasse ich ihn. Das ist die rationale Reaktion. Das heißt, das wird am Ergebnis wird es dazu führen, dass wir nur ein relativ kleines, mickriges Feuerwerk zu sehen bekommen. Wenn aber diese 10.000 beschließen, kollektiv beschließen, okay, wir machen eine Straßensperre und jeder, der da rein will und das Feuerwerk gucken will, muss 5 € zahlen. Dann haben wir am Ende 50.000 Euro, sehen ein brillantes Feuerwerk und jeder geht nach Hause und sagt, für nur 5 € habe ich jetzt ein tolles Feuerwerk gesehen. Das ist in a nutshell ausgedrückt, warum kollektive Entscheidungen an der Stelle die Preise benutzen, wirksamer, effizienter sind als individuelle Entscheidungen, die letztendlich die Leute vor die Wahl stellen, etwas zu tun, was aus ihrer Sicht, aus ihrer ganz persönlichen Sicht nicht vernünftig ist. Es ist nicht vernünftig, auf meinen Urlaub zu verzichten, weil ich weiß, ob ich das tue oder nicht, ändert am Klimawandel nichts. Das heißt, ich brauche kollektive Entscheidungen, die den Leuten die Kosten, die sie verursachen, gewissermaßen aufoktroyieren. Genau das macht eine CO2-Steuer oder ein Emissionshandel. Und dann muss sich keiner mehr irgendwelche Gedanken darüber machen, wie sieht jetzt gerade die CO2-Bilanz dessen aus, was ich da gerade kaufe. Weil das ist alles in den Preisen, die ich dafür bezahlen muss, gewissermaßen inkorporiert. Und ich habe auf der anderen Seite, wenn ich den Emissionshandel benutze, die Gewissheit, dass die Klimaziele, die ich politisch beschlossen habe, demokratisch beschlossen habe, auch realisiert werden. Das ist bei den Appellen, die Sie vorschlagen, alle bitte weniger fliegen, alle bitte kein Fleisch mehr essen, in keinster Weise gewährleistet.
Zu dem Feuerwerk, das finde ich immer relativ spannend. Wir haben ja jetzt gerade die sehr großen Klimastreiks gesehen von Fridays for Future, wo auch sehr viel Investitionen für Bühnen, für Organisationen, da gehen auch Zehntausende von Euros drauf. Das funktioniert in den meisten Städten über Spenden. Das heißt also, dass man über Spenden und Sachen nichts bewegen kann, glaube ich, das ist entsprechend falsch. Ich gebe Ihnen aber vollkommen recht, also wir werden das Klima nicht retten, indem jetzt jeder sagt, ich fliege nicht mehr und das ist dann die einzige Maßnahme, weil wir dann muss natürlich auch der Staat im Prinzip die Regeln für den Rest auch vorgeben. Also wenn 5 oder 10% auf das Fliegen verzichtet, dann ist das noch nicht der Weg, aber es ist auf alle Fälle der Einstieg, weil man geht als Vorbild voran, es entsteht auch ein schlechtes Gewissen und die Bereitschaft bei anderen auch höhere Flugpreise in Kauf zu nehmen. Warum haben wir diese nicht? Warum ist der Zertifikatehandel so ausgeweitet, dass wir niedrige Preise haben, weil die Politik einfach Angst hat, dass höhere Preise die Bevölkerung verschrecken könnte und deswegen glaube ich, brauchen wir beides. Wir brauchen einen sehr mutiges politisches Handeln. Erstmal die Bereitschaft der Bevölkerung, etwas zu machen über die Vorbildfunktion. Wenn die Bereitschaft da ist, wird die Politik sich auch trauen, Regeln und Maßnahmen umzusetzen. Und dann ist das der Zertifikatehandel auch ein gutes Instrument.
Wenn Sie sich jetzt ganz einfach die Daten anschauen, stellen Sie fest, dass dieses Instrument weltweit das erfolgreichste war bei der Reduktion von CO2. Gemessen an Mengen, die wir reduziert haben, gemessen zu Kosten, die dabei angefallen sind.
Bei dem Wunsch der Einzelnen, etwas zu verändern, geht es ja auch darum, dass Sie Selbstwirksamkeit spüren wollen, dass Sie Einfluss nehmen können. Sie sagen im Grunde genommen, Sie können das machen, indem Sie wählen, indem Sie sich für die richtige Politik entscheiden. Das ist aber ein sehr langwieriger Prozess.
Das muss sich ja überhaupt nicht auf das Wählen beschränken. Sehen Sie doch die Friday for Future-Bewegung an. Die machen ja viel mehr als nur wählen. Die engagieren sich ja und tun viel. Und das ist ja wunderbar, dass sie das tun. Es wäre natürlich viel sinnvoller, wenn Sie auf ihre Protestplakate schreiben würden, wir wollen kosteneffiziente Klimapolitik. Das wäre mal ein Slogan. Da müssen wir die Politiker drauf festnageln, müssen ihnen sagen, Leute, so geht's nicht. Ihr müsst das ernst nehmen, was die Wissenschaft sagt. Und ihr müsst euch ernsthaft damit der Frage auseinandersetzen, wie rationale Antwort auf die Klimaherausforderung ist. Und wenn ihr das nicht tut, dann werden wir weiter demonstrieren. Aber das passiert leider nicht, sondern die Demonstrationen benutzen die vorhandene Expertise, die vorhandene Evidenz nicht. Die Frage, ob wir persönlich uns alle jetzt ganz doll ändern müssen oder nicht, hängt ja davon ab, welche Alternativen es gibt. Hm. Und wenn ich eine Alternative habe, die dafür sorgt, dass das Ganze funktioniert, ja, dann brauche ich diese Verhaltensänderung nicht mehr in dem Erzwingen. Ich will ein schönes Beispiel nennen. Letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung. Da hat jemand vorgetragen, das ist ein biologisches Institut, und die machen CO2-Fußabdrücke, berechnen die. Und da ging es um Blumen. Der hat ausgerechnet, den CO2-Fußabdruck ausgerechnet für verschiedene Produktionsweisen für Rosen. Also da gibt es die Freilandrose in Holland, da gibt es die Rose aus Kenia, die mit dem Schiff transportiert wird, und die Rose aus Kenia, die mit dem Flugzeug transportiert wird, und es gibt die Rose aus Holland, die unter Glas produziert wird. Dann hat er festgestellt, dass der CO2-Abdruck überall eigentlich relativ gering ist, nur bei den holländischen, der Glas gezogenen, da nicht. Da ist ein Rosenstrauß verursacht 20 Kilo CO2-Emissionen.
naja, also es gibt ja die Kompensationsmöglichkeiten, die gibt es von verschiedenen Organisationen, BUND und hat noch ein paar andere gesagt und hat dann ausgerechnet und hat gesagt, also wenn man diese 20 Kilo kompensieren wollte, dann würde das ungefähr 50 Cent kosten. So, dann habe ich das mal kurz überschlagen und festgestellt, naja, wenn Sie jetzt sich vorstellen, dass der Wärmemarkt in Europa und der Verkehrssektor in Europa im Emissionshandel drin wäre und wir den CO2-Preis hätten, den wir jetzt haben, nämlich 25 Euro die Tonne, dann würde der holländische Rosenstrauß genau diese 50 Cent teurer, die er laut diesem Kollegen von dem Institut teurer sein müsste. Das heißt, dass der Emissionshandel würde genau dafür sorgen, dass die CO2-Kosten, die Rose aus Holland hat, internalisiert werden, im Preis stecken. Und dann kann der Konsument einfach entscheiden, kaufe ich jetzt die Rose, die im Schiff aus Kenia kommt oder die aus dem Glashaus in Holland kommt, wird die Rose kaufen, die weniger CO2 produziert, weil sie billiger ist. Ganz einfach. Und er muss sich nicht darüber informieren, oh, wie sieht denn jetzt der ökologische Fußabdruck der Rose aus Kenia ab? Ist die jetzt mit dem Schiff gekommen oder mit dem Flugzeug? Das macht kein Mensch, das kann kein Mensch. Der Emissionshandel macht das völlig automatisch und führt dazu, dass das Verhalten sich ändert. In der Tat, Herr Quaschning, das ist so. Aber eben preisgesteuert und in die richtige Richtung. Und das ist das, was meiner Meinung nach an Verhalten.
Haben Sie schon mal durchgerechnet, wie hoch die Preise dann werden würden, wenn wir wirklich in 20 Jahren klimaneutral werden wollen? Also das ist ja immer die Frage der Geschwindigkeit. Ich gebe Ihnen recht, wenn wir bis zum Jahr 2100 Zeit hätten, dann ist das ein tolles Instrument. Gehen Sie mal davon aus, irgendwie, okay, also dass wir das in 20 Jahren wollen. Funktioniert Ihr Instrument dann immer noch? Das ist ja immer bei uns die Grenzwertbetrachtung. Also haben wir dann ein Instrument, das auch dafür tauglich ist? Oder ist dieses Instrument nur tauglich, wenn wir mehr Zeit haben?
Wenn wir härtere Klimapolitik brauchen, härter im Sinne von mehr CO2-Reduktion in kürzerer Zeit, dann werden die Lasten überproportional steigen. Und dann ist es erst recht absolut wichtig, dass wir ein Instrument einsetzen, das diese Lasten minimiert. Sie werden dann natürlich hoch sein. Dann wird der Preis natürlich hoch sein. Dann werden wir auf 200-300 Euro die Tonne kommen. Das ist doch völlig klar. Aber es ist immer noch, verglichen mit allen anderen Instrumenten, das Instrument, das die Kosten am geringsten hält. Und zwar nicht nur die pekuniären Kosten, die wir zahlen müssen, sondern auch eben die Opportunitätskosten, die entstehen. Wenn ich jetzt keine Rosen mehr kaufen darf, ja, ich liebe aber Rosen, dann ist das ein Nutzenverlust, ein Wertverlust. Das sind Kosten, das sind Opportunitätskosten. Sie müssen die Menschen ernst nehmen. Wir müssen die Tatsache, dass sie konsumieren, nicht um das Klima zu zerstören, sondern weil es ihnen Vorteile verschafft, zur Kenntnis nehmen.
Mir scheint es, als würden hier auch Denken gegen Gefühle gestellt. Sie sagen jetzt, guckt auf die Wissenschaft. Was Sie, Herr Quaschning, gesagt haben, waren Begriffe wie Vorbildfunktion, moralischer Druck. Flugscham ist ja auch ein sehr moralischer Begriff. Klimasünde wird auch oft gebraucht. Ist diese moralische Kategorie problematisch, weil man damit eine Art moralischen Druck aufbaut, der aber sogar vom Denken abhält?
Naja, also Moral ist insofern schon relativ wichtig, weil wir ja schnelle Verhaltensänderungen brauchen. Wir brauchen ja in den nächsten nochmal 15 bis 20 Jahren und die Wissenschaft sagt das auch. Also die junge Generation hört ja auf die Wissenschaft. Deswegen brauchen wir natürlich dann auch, wie gesagt, ein abgestimmtes System. Einerseits ein Preis, der in einigen Bereichen ganz gut funktioniert. Der wird nicht alles lösen. Deswegen brauchen wir auf der anderen Seite Verhaltensänderungen. Und damit man diese durchsetzen kann, brauchen wir die Bereitschaft und die Vorbildfunktion der Einzelnen.
Ich würde gerne auf das eingehen, was Frau Pister angebrochen hat, nämlich ob dieses Moralisieren der ganzen Geschichte, ob das weiterhilft. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass es dem Leben dienlich ist, wenn wir Menschen an die Wand stellen und sie anklagen, weil sie irgendetwas tun, was irgendjemand als klimaschädlich empfindet. Man wird dadurch vielleicht eine Verhaltensänderung herbeiführen können, das wissen wir auch aus der Forschung, dass Bestrafung sehr gut funktioniert. Also wenn ich Menschen für nicht kooperatives Verhalten bestrafen kann, ist das in der Tat sehr wirksam. Und das geschieht ja durch solche moralischen Appelle und durch dieses Anklagen und dieses Beschuldigen. Aber ich glaube, dass damit eine Atmosphäre in unserer Gesellschaft entstehen würde, die ich mir nicht gerne vorstellen möchte. Ich würde nicht gerne in einer Gesellschaft leben, in der alles, was ich tue, darauf überprüft wird, ob es gewissermaßen mit den Erfordernissen der Klimapolitik übereinstimmt und ob ich dabei reines Gewissen habe, wenn ich irgendetwas esse, wenn ich irgendein Verkehrsmittel benutze oder wenn ich irgendetwas anderes tue, wenn ich mir einen Strauß Blumen kaufe oder was auch immer.
Joachim Wollmann von der Uni Magdeburg haben Sie gehört und Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme in Berlin. Wir haben darüber diskutiert in der Streitkultur, ob wir das Weltklima retten, indem wir individuell unser Leben ändern und persönlichen Verzicht praktizieren. Danke fürs Zuhören und danke Ihnen.